weiteren Verse in Kapitel 13 sind wohl weniger problematisch, beziehungsweise auch textlich gibt es nicht viel da zu klären. Die Gliederung haben Sie wohl, wenn Sie die Papiere haben, die Blätter. Also der vierte Punkt: unter Liebe und Gerechtigkeit ist Verhaltensbeweggründe Liebe und Gesetz. Es gibt diese zwei Beweggründe für das Verhalten und sie ergänzen einander eigentlich. Paulus geht so weit zu sagen, dass die Liebe die eigentliche Erfüllung des Gesetzes ist. Wenn man Gesetz hier als Gesetz Gottes versteht, dann erfüllt man das Gesetz, indem man wirklich Liebe zeigt, auch sozial, das heißt auf horizontaler Ebene. Das sind die Verse 8 bis 10. Obwohl der Satz weitergeht, geht Paulus hier zu einem anderen Gedanken über, in den Versen 11 bis 14. Das ist der fünfte Punkt dann, unter Liebe und Gerechtigkeit. Obwohl man Liebe zeigen sollte und durch Liebe das Gesetz erfüllt, sollte man nicht, und obwohl Paulus in Römer 12 sehr stark von Passivität gesprochen hat, was die Sünde betrifft, und das ist sein letztes Wort in diesem Komplex, Gedankenkomplex, was die Sünde betrifft, sollte man nie Liebe zeigen oder passiv sein. Weder das eine noch das andere, man sollte militant bleiben. Hier gilt es, militant gegen die Sünde vorzugehen. Verse 11 bis 14. Auch diese Verse sind eigentlich deutlich und es lohnt sich, über sie nachzusinnen. Interessant ist das Bild, Vers 11, man soll aus dem Schlaf, insofern er vorhanden ist, erwachen. Vers 12, man soll ablegen die Kleidung der Nacht, so wie man aufsteht und die Nachtkleider abzieht. Vers 13 oder Ende von Vers 12, man zieht an die Tageskleidung, die eine Waffenkleidung, eine Kampfeskleidung ist für den Christen, denn er ist immer Soldat, nie im Urlaub. Also was er da anzieht, ist Soldatenkleidung. Und dann gilt es, entsprechend zu leben, ein Leben zu führen, das dem Tag entspricht. Die Gedanken sind einfach. Ich lese Vers 13 nach einer ein wenig anderen Übersetzung. Lasst uns einen anständigen Wandel führen, wie am Tage, nicht in Schwelgereien, das heißt in ausartendem Feiern. Das Wort ist dann ein Wort für Feiern, wie Weltmenschen feiern. Nicht so sollten wir leben, wir sollten nicht Schwelgereien nachgehen. Und Trinkgelagen sind auch verboten. Nicht, und nun fast wörtlich, nicht von einem Schlafzimmer zum anderen gehend. Und das erlebt man heute, wer in einem Wohnblock lebt, der merkt, wie oft ein Teil einer doppelwohnten Wohnung umzieht. Das heißt, von einem Schlafzimmer zum anderen, und manche machen es fast wöchentlich oder noch mehr. Das ist nicht die Lebensweise eines Christen. Noch in Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Der letzte Vers ist vielleicht weniger klar. Die Auslegung ist klar vielleicht, aber die Sprache vielleicht nicht. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Hier wird Jesus Christus als Charakter verstanden. Das heißt, zieht an den Charakter von Jesus Christus, seine Lebensweise, seine Tugenden. Seid wie Jesus, das ist der Sinn hier. Grundsätzlich haben wir ihn angezogen bei der Bekehrung. Wir sind in Christus. Aber hier geht es um die Lebensweise, den Charakter von Jesus Christus. Und das Letzte, trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Ich glaube, das ist die beste Übersetzung. Man soll in seinen Gedanken nicht zweigleisig schizophren sein. Auf der einen Seite, und dies kann ein Christ sehr gut tun, es gibt viele Christen, die sind so schlau, dass sie gegen die Sünde sind, aber sie überlisten sich selbst, damit sie Gelegenheit haben, in Sünde zu fallen und sich anschließend noch entschuldigen können, dass sie ja in Versuchung kamen. Niemand von uns ist über diese Gefahr hinausgekommen. Jeder von uns ist in Gefahr, zweigleisig zu denken. Also es gilt hier, wachsam zu bleiben. Nie irgendwelche gedanklichen Vorkehrungen zu treffen für die Lust des Fleisches. Keine. Jetzt kommen wir zu einem schwierigen Thema. Das beginnt mit Kapitel 14, Vers 1 und geht bis Kapitel 15, Vers 7. Also Groß C im Verhalten der im Heil Stehenden, jetzt das Verhalten von Starken und Schwachen. Aber Starken und Schwachen im Glauben, das heißt in Bezug auf das Gesetz, dem das angebracht ist und dem das nicht angebracht ist. Es geht um das Verhältnis Kultur und Evangelium. Wie sieht Evangelium kulturell aus? Im Gesetz war da manches geklärt, aber das Gesetz ist nicht mehr letztlich maßgebend für den Christen. Und wie lebt man jetzt zusammen mit Menschen, die aber aus einem Gesetzesrahmen kommen und also von dort her eine gewisse geistliche Kultur mitbringen? Was ist eigentlich kulturell entsprechende Auswirkung des Evangeliums? Jetzt muss man aber einiges unterscheiden. Einmal, man muss unterscheiden Stärke im Glauben und Freizügigkeit. Freizügigkeit spricht Paulus nicht das Wort, sondern es geht um solche, die im Glauben, im Evangelium stark sind und wissen, wie Liebe zu Jesus Christus sich moralisch und in Wahrhaftigkeit auswirkt in der Frucht des Geistes. Die Freiheit ist nie gegen die Frucht des Geistes, nie. Und sie ist auch nie gegen das Gesetz. Deshalb ist ein freier Christ immer gesetzlich, gesetzentsprechend, ja, in diesem Sinne. Ein freier Christ, der im Evangelium stark ist, in der Freiheit des Evangeliums, ist immer im biblischen Sinne gesetzlich. Ich gebrauche jetzt gesetzlich als reines Adjektivwort, nicht als theologisch belastetes, wie es normalerweise verstanden wird. Ein Christ lebt immer dem Willen Gottes in der Heiligen Schrift, auch im Gesetz geoffenbart, entsprechend. Das heißt, er lebt nach einer göttlichen Ordnung. Das ist nicht zu verwechseln mit Freizügigkeit. Der spricht Paulus nicht das Wort. Was ist Schwachsein? Schwachsein heißt, sich an oder nach unnötigen Regeln ausrichten. Das heißt, unnötigerweise sich ein schlechtes Gewissen aufbürden. Es muss vielleicht noch daran erinnert werden, dass bei diesen zwei Wörtern oder Ausdrücken, starken und schwachen im Glauben, Paulus nur einen dieser beiden gebraucht in Kapitel 14. Er nennt die Starken nicht. Er setzt sie voraus. Er spricht sie an, aber er nennt sie nicht Starke. Er nennt nur die Schwachen. Aber wenn er die Schwachen nennt, dann spricht er über sie zunächst und spricht die Starken an. Das ist sehr, sehr weise von Paulus. Dies ist nicht eine Gemeinde, die er selbst aufgebaut hat. Er spricht von einer gewissen Distanz und nähert sich dem Problem in Rom in vorsichtiger Weise. Also es gibt Starke in Rom und der größere Teil ist offenbar die Starken. Und er selbst zählt sich zu ihnen, aber das sagt er erst in Kapitel 15, Vers 1. Wir, die Starken, das ist das erste Mal, wo er von den Starken spricht. Sonst setzt er sie einfach voraus. Er sagt, in Kapitel 14, Vers 1, spricht er von den Schwachen und über sie. Aber er wird auch gleich zu ihnen sprechen. Ein weiteres, das wir vorwegnehmen sollten, ist die Art und Weise, wie man von der Schwachheit zur Stärke kommt. Übrigens, es ist eigentlich nicht das Wort stark, ist nicht eigentlich nicht das richtige Wort. In Kapitel 15 gebraucht er im Grundtext nicht das Wort Starke, wir die Starken, sondern wir die Krafthabenden, die Kräftigen, wir die wir Kraft haben. Das heißt, wir vermögen etwas, unser Gewissen hat die Kraft, frei zu bleiben, sich nicht binden zu lassen. Es geht nicht um geistliche Kraft über Sünde, über Versuchung. Es geht um Gewissenskraft. Es geht um Gewissensschwäche oder Gewissensstärke. Darum geht es in diesem Kapitel und in Kapitel 15, 1 bis 7. Aber jetzt die Frage noch einmal, wie wird man kraftvoll im Gewissen? Wie wird man stark, wenn man schwach ist? Solange man schwach ist, soll man nach seinem Gewissen handeln. Jeder soll nach seinem Gewissen handeln. Nur, wie sieht der Übergang aus? Denn der ist nicht notwendigerweise von heute auf morgen. Ne? Und da wird es schwierig. Diese Zone bespricht Paulus wohl kaum. Aber die tut uns Not. Die haben wir in unseren Gemeinden. Wie handelt man in der Grauzone? Paulus spricht da, er sagt etwas davon. In einem Vers, den ich jetzt nicht nennen kann, ich weiß nicht genau, welcher es ist, aber er spricht einmal davon, selig ist der, der sich nicht richtet. Es ist so, wenn man von der Schwäche im Gewissen zur Stärke übergeht oder dabei ist, überzugehen, man ist dabei, seine Meinung zu ändern über eine geistliche Kulturangelegenheit. Wie sieht das Evangelium kulturell aus? Wenn man jetzt dabei ist, seine Meinung zu ändern, über Kleidung, über Essen, über Tagefeiern, über sonst, wer weiß was, ja. Dann gilt die Regel für die Schwachheit, für die schwache Zone, bis man wirklich überzeugt ist. Mit anderen Worten, während ich dabei bin, meine bisherige Position zu verlassen, habe ich noch nicht anders zu handeln, bis ich wirklich überzeugt bin, dass dies die Wahrheit ist. Sonst könnte ich immer noch sündigen. Ja? Das ist wichtig. Wenn ein Sabbatist, der Christ ist, wiedergeboren, und es gibt solche, sieben, die gehören zu den siebenten Tags Adventisten, aber er ist jetzt dabei, seine Meinung zu ändern über die Frage, ist es Pflicht, den siebten Tag zu feiern? Solange er in seinem Gewissen noch nicht vollkommen überzeugt ist, sollte er vorsichtig sein, wie er mit diesen zwei Tagen umgeht. Das heißt, man darf nicht ohne weiteres gegen sein schwaches Gewissen handeln. Man sollte Rücksicht nehmen, auch andere sollten Rücksicht nehmen. Es ist also eine heikle Angelegenheit und Paulus ist sehr sensibel in dieser Angelegenheit. Viel sensibler, als wir oft bei uns sind. Nun, ich werde nicht alle das ganze Kapitel lesen. Die unmittelbaren Probleme, das heißt die Probleme, die Paulus selbst hier anschneidet, die mögen wir vielleicht nicht zu haben. Die mögen wir vielleicht nicht haben. Aber es könnte sein, dass der eine oder andere ähnliche Probleme hat. Die Anwendung muss man selbst machen. Und ich will Ihnen keine Liste geben von Problemen, wo die Anwendung sein könnte. Ich will mich am Text halten und will die Grundsätze herausschälen. Aber es braucht schon einiges an Fleiß und Einfallvermögen, um zu wissen, wie das in der Praxis aussieht. Und wir sollten auch einander helfen dabei. Aber wichtig sind die Grundsätze. Das ist viel wichtiger als die Anwendung in der Praxis. Es muss zur Anwendung kommen, ja? Aber wir werden immer noch schwach und gesetzlich oder großzügig oder freizügig bleiben. Wir werden in unseren bisherigen Wegen bleiben und einander polarisieren oder in verschiedenen Klicken da einander anschauen, wenn wir die Grundsätze nicht mitbekommen. Und die sind sehr, sehr wichtig. Also, das Kapitel lässt sich aufteilen in drei Teile. Kapitel 14 habe ich Ihnen diese Unterteilung gegeben. Arabisch 1, 2, 3. Ja, also erster Teil, Verse 1 bis 12. Verse 1 bis 12. Hier wird gegenseitige Annahme befohlen. Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Aber passen wir auf, wie wir das tun. Nicht zu Auseinandersetzungen über Ansichten. Nicht im schädigen Sinne diskutieren. Im aufbauenden Sinne miteinander sprechen, aber nicht streiten. Das sollten wir nicht tun an dieser Stelle. Es gibt Situationen, wo die Gemeinde damals wirklich Konfrontation erlebt hat. Aber an dieser Stelle, sagt Paulus, sehr sensibel bleiben. Es geht um Gewissen. Und mit dem Gewissen spielt Paulus nicht. Da sollten wir Rücksicht nehmen. Und wenn wir merken, er hat an einer gewissen Stelle ein schwaches Gewissen, wir sagen Ja zu ihm, wir nehmen ihn auf, wir nehmen ihn an, so wie er ist. Wir laden ihn ein zu uns, ja? Aber nicht, um mit ihm einmal richtig zu diskutieren und ihm die Meinung zu sagen. Also Junge, das kannst du lassen. Ja? Oder umgekehrt, du stehst da unter einem Bann, oder du handelst gegen die Wahrheit Gottes, die Bibel sagt so und so und du hast gesündigt. Ja. Weder der eine noch dem andere sollte dem anderen etwas an den Kopf werfen. Also die grundsätzliche Aussage ist da in Vers 1, grundsätzlich annehmen. Und dann gibt er die Beispiele. Was interessant ist, dass Paulus als Lösung jeden Einzelnen vor den Herrn stellt. Und das ist die beste Lösung. Jeder von uns ist dem Herrn verantwortlich für das, was er tut. Niemand von uns ist Richter über den Glauben eines anderen. Das sagt die Bibel mehrere Male. Da steht, ich glaube, gegen Ende von 2. Korinther Kapitel 1 bei Paulus und in 1. Petrus 5 gegen Anfang des Kapitels, bei Petrus, bei den Ältesten. Sie sind nicht Herren anderer Glauben. Wir können helfen, wir sind Diener, aber wir bestimmen nicht über den Glauben von anderen. Jeder von uns ist dem Herrn verantwortlich. Das tut er konsequent bis zu Vers 12. Jeder von uns ist vor den Herrn gestellt. Das ist seine Hauptlinie in diesen Versen. Ein wichtiger Gedanke ist der zweite Teil am Schluss von Vers 5. Eigentlich der dritte Teil. Es sind drei Sätze da. Ein jeder habe im eigenen Denksinn volle Gewissheit. Paulus will, dass wir wissen. Wie bekommt man Gewissheit? Ich habe vorher gesagt, dass man vorsichtig sein soll, wie man handelt in der Zwischenzeit, wenn man dabei ist, seine Meinung zu ändern. Aber wie kommt man zu einer besseren Meinung? Durch die Schrift. Denn was Paulus hier bespricht, ist Wahrheit Gottes. Ja? Es geht um das Evangelium. Es geht um das Verhältnis Evangelium und Gesetz im Leben von Gläubigen. Das heißt, es geht um die Wahrheit Gottes. Wir haben in der Bibel zweierlei, Evangelium und Gesetz. Das heißt, wir haben die Schrift jetzt zu suchen, wir haben in der Schrift zu suchen und zu fragen, wie verhalten sich die zwei zueinander? Wie sieht Ordnung im Evangelium aus? Wie sieht Evangelium im Gesetz aus? Wie sieht Evangelium ohne Gesetz aus? Diese Frage müssen wir klären. Wie sieht Evangelium aus im Leben? Aber das sagt uns die Schrift. Das heißt, wir werden uns zusammentun müssen und zu fragen, wie sieht das aus oder was sagt die Schrift zum Beispiel zu diesem Thema? Vor Jahren gab es in ihren Kreisen die Frage um den Bart. Ja? Soll man oder soll man nicht? Es gibt noch andere Fragen, das ist ein Beispiel jetzt. Da muss man fragen, was sagt die Schrift? Nicht nur, wie empfindet man das oder wie empfindest du das? Das sind Probleme, man soll Rücksicht darauf nehmen. Aber wenn man die Meinung haben will, die Gewissheit haben will, dann muss man zur Schrift gehen. Nachdem man eine Gewissheit aus der Schrift hat, kann man immer noch verschiedener Meinung sein, aber nicht beide sind im Recht. Nur einer ist im Recht. Und der im Rechten ist, ist der Starke im Gewissen. Ja? Nicht der im Unrecht ist. Natürlich, jeder denkt vielleicht, er ist der Starke. Ja? Jeder denkt, er ist im Rechten. Aber wenn wir beide die Schrift konsultiert haben, aber immer noch unterschiedlicher Meinung sind, was dann? Dann teilen wir uns nicht auf in verschiedene Gruppen. Das ist nicht die Lösung bei Paulus. Dann teilen wir uns nicht auf in zwei verschiedene Gemeinden und geben uns zwei Namen, die bärtigen Taufgesinnten und die nicht bärtigen Taufgesinnten. Oder wie in Amerika die Mennoniten mit den schwarzen Stoßstangen und die Mennoniten ohne schwarze Stoßstangen. Ja? Das hieß dann die Schwarzstoßstangen-Mennoniten, so hießen die dann. Ja. Wir teilen uns nicht auf dann in zwei Gruppen, sondern wir bleiben beieinander. Warum? Weil wir beide in Christus sind. Und solange wir in Christus sind, und das ist das Maßgebende, solange wir in Christus sind, sind wir eins. Und solange wir in Christus sind, sollen die Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb dieser Grenze vorhanden sein können, aufkommen können, die sind nicht groß genug, um uns auseinanderzutreiben. Das heißt, jeder Christ, jeder Mensch, der wirklich in Christus ist, ist mein Bruder und Schwester, meine Schwester. Und ich habe ihn anzunehmen wie meinen Bruder und wie meine Schwester. Jetzt sage ich etwas Hartes oder etwas schwer anzunehmen vielleicht. Egal, was er über die Taufe denkt, egal, was er über Kleidung denkt, über Politik und so weiter, ist er in Christus und wandelt in Christus, dann ist er mein Bruder und ich darf zusammen mit ihm zum Abendmahl gehen. Das ist, was Paulus hier meint. Einander annehmen, nicht zu Auseinandersetzungen über Ansichten. Solange wir in Christus sind, aber das ist die grundsätzliche, das ist der Bereich, das ist die Grenze. Ja. Keiner darf angenommen werden als Christ, der nicht in Christus ist. Das dürfen wir nicht. Wir können ihn lieben, aber als Nichtchristen, nicht als Christen. Aber in Christus nehmen wir einander an und lieben einander. Aber jeder soll seiner Meinung gewiss sein, aber aufgrund der Heiligen Schrift. Und wenn wir dann immer noch und andere Meinung sein, sollten wir Geduld haben miteinander und weiter miteinander sprechen. Noch eine Stelle in diesem ersten Teil, die Verse 10 bis 12. Hier möchte ich auf die Person Christi aufmerksam machen. Das heißt, abgesehen von dem, worüber Paulus hier spricht, haben wir hier ein sehr wichtiges Nebenprodukt für die Glaubenslehre. Verse 10 bis 12 liefern uns einige biblische Beweise für die Gottheit Jesu Christi. Ich mache aufmerksam auf die internen Hinweise, das heißt im Text vorhanden, denn hier, wir haben hier ein Zitat. Vers 10. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Er spricht also von Christus. Und dann sagt er in Vers 12, dann werden wir also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Mit Vers 11 beweist er, dass der Christus von Vers 10 der Gott von Vers 12 ist. Und das tut er mit einer Jesaja-Stelle. Und die Jesaja-Stelle spricht vom Schöpfer Jahwe Israels. Der alttestamentliche Gott Israels ist für Paulus Jesus Christus. Es lohnt sich, die ganze Stelle zu lesen, da den ganzen Zusammenhang, wo Gott beginnt zu sprechen, bis zu Vers etwa 23, glaube ich, den Vers 23, glaube ich, zitiert er. Jetzt zum zweiten Teil. Gegenseitiges Entgegenkommen wird befohlen. Es gilt, noch mehr zu tun, als einander nur anzunehmen und zu tolerieren. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Das ist schon sehr viel, wenn wir einander annehmen können als Glaubensgeschwister. Aber jetzt gilt es, auf den Bruder zuzugehen und ihm entgegenzukommen in seiner Praxis. Und das ist schwer. Ich habe einmal in einer Gegend gedient, wo es als Sünde galt, eine Krawatte zu tragen. Mein Kollege, ich war dort gerufen, eine Evangelisation zu halten. Mein Kollege, der dort Seelsorger war, Hirt war, der trug eine Krawatte. Er sagt, ich würde unehrlich sein, wenn ich keine Krawatte trage. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, er hat gesündigt. Allerdings, er hat es in seinem guten Gewissen getan. Ja? Aber nach Römer Kapitel 14 hätte er anders handeln sollen. Es ist nicht Unehrlichkeit, sich anzupassen. Die Leute dürfen ruhig wissen, dass ich glaube, es ist durchaus in Ordnung, eine Krawatte zu tragen. Das kann ich sagen, das kann ich predigen. Aber ich kann mich anpassen. Und ich meine, ich werde glaubwürdiger, wenn ich keine Krawatte trage und sage, man darf einen tragen. Ich glaube, dann bin ich glaubwürdiger. Man sollte bereit sein, mit denen mitzugehen, einige Schritte, die es anders tun. Das ist nicht leicht. Und da werden wir nur überlegen müssen, wie weit wir miteinander gehen und gerade was wir dann auch tun. Lasst uns also nicht mehr übereinander urteilen, sondern urteilt vielmehr dieses. Dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Man sagt, dies bezieht sich auf zweierlei Haltung eines Schwachen. Es gibt zweierlei Schwierigkeiten, in die ein Schwacher im Gewissen kommen kann, wenn er einen freieren Christen, einen stärkeren im Gewissen, handeln sieht. Der eine, der den stärkeren Christen sieht, der freier handelt, den Regeln gegenüber, er leistet sich einiges, das nicht gegen das Evangelium ist. Der eine schwache Christ sieht ihn und tendiert dazu, ihn so zu handeln, wie er ist, ihm nachzuahmen. Aber Paulus sagt, das sollte er nicht tun. Denn er ist noch nicht so weit. Er tut es nur, weil er viel von diesem hält vielleicht, Wer weiß genau warum, aber er tut etwas grundsätzlich gegen sein Gewissen. Er ahmt dem Bruder nach. Das sollte er nicht tun. Es gibt Leute, die gehen ins Theater mit einem reinen Gewissen. Ein anderer Christ hört davon oder sieht es vielleicht sogar, tut dasselbe. Aber für ihn ist es Sünde. Der Bruder, der ins Theater geht, sollte darauf verzichten, wenn er mit Christen lebt, die es für Sünde halten. Er sollte bereit sein, darauf zu verzichten, damit der andere nicht stolpert. Denn er sündigt gegen sein Gewissen. Aber der nächste schwache Christ, dem wird das gar nicht einfallen, ins Theater zu gehen. Im Gegenteil, er sieht das und sagt, du hast gesündigt. Ja? Da geht es um ein Ärgernis. Er ist auch schwach. Aber für ihn löst das Richten aus. Er fällt nicht in Sünde, in diesem Sinn, dass er das tut, aber er fällt in das Richten als Sünde. Das ist seine Versuchung. Und nun sagt Paulus, in beiden Fällen, ich soll nicht dazu es kommen lassen, dass ein schwacher Christ das Gute, das ich tue, richtet oder sogar übel davon spricht, lästert. Es ist nicht notwendig. Paulus sagt, ich bin bereit, keinen Wein zu trinken, wenn jemand meint, man soll keinen Wein trinken. Ich bin bereit, nie Fleisch zu essen, wenn man meint, das Opferfleisch, das darf man auf keinen Fall essen. Ich weiß ja nie, wann man Schweinefleisch hat, sagt der Jude. Ja? Ich esse also kein Fleisch, dann bin ich sicher. Ja? So denkt der Jude. Paulus sagt, ich bin bereit, das auch so zu tun, damit ich meinem Bruder helfen kann. Ja? Und in dieser Zeit kann man mit ihm sprechen. Das zieht diesen Bruder viel mehr als von oben herab. Paulus sagt, keinen Anstoß zum Stolpern geben, noch Anlass zum Richten, ein Ärgernis geben. Ich weiß und bin überzeugt und gibt er die Information. Ja? Und diese Information ist hilfreich. Also, einen Schritt weitergehen. Die Regel ist in Vers 15, nach der Liebe wandeln. Wie wichtig das ist, zeigt er im selben Vers, verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus starb. Du, mein Bruder, sagt Paulus, Jesus war bereit, für den Bruder zu sterben und dir ist er gleichgültig. Ja. Jesus bedeutet der Bruder viel mehr als dir. Wandle doch Jesus nach. Nicht nur die Liebe als Richtschnur, sondern Christus als Richtschnur. Und darauf wird er kommen in Kapitel 15. In den Versen 22 und 23 gibt er dann noch praktische Hilfen für beide. Die Verse sollten eigentlich drei Verse sein, denn der erste Teil von Vers 22 ist ein Gedanke und der ist an den Starken gerichtet. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Nicht den Glauben an Christus, darum geht es hier nicht. Und es gibt Christen, die sind stille geblieben. Ja, man darf nicht sprechen von seinem Glauben. Man muss ja schweigen, den muss man ja für sich haben. Nee, den muss man verkünden. Denn das Evangelium von Christus darf man nicht verschweigen, das muss man verkünden. Aber meine Überzeugung in Bezug auf christliche Kultur, die Kultur oder die Handlungsweise, die sich aus dem Evangelium resultiert, über die darf ich nicht in die Posaune stoßen. Ja? Da stehe ich vor Gott und handle vor ihm. An der Stelle, das müssen wir differenzieren. Vers 22 darf nicht überall angewendet werden, nur in diesem Kontext. Der zweite Gedanke besteht aus 22b und 23a. Und dieses Wort ist an die Schwachen gerichtet. Hier haben wir ein Wort für die Schwachen. Glücklich zu preisen ist, wer über sich selbst nicht urteilt, in dem, dass er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, also der Schwache kann in zweierlei Stadium sein. Einmal kann er so weit sein, dass er handelt und sich nicht verurteilt. Das ist schon Spiel, ja? Er verurteilt sich nicht. Aber sollte er immer noch zweifeln, dann ist er noch nicht weit genug. Dann sollte er verzichten. Zweifelt er aber, wenn er ist, ist er verurteilt, nicht geht er verloren, sondern in dieser Sache des Essens ist er von seinem Gewissen verurteilt. Ja? Wir müssen beim Kontext bleiben. Nicht, er geht verloren, er ist abgefallen von Christus, sondern in dieser Sache verurteilt ihn sein Gewissen. Und das ist zu schade, das sollte nicht sein, weil es nicht aus Überzeugung geschieht. Glaube heißt Überzeugung hier. Das ist übrigens die Bedeutung des griechischen Wortes, überzeugt sein. Und jetzt der letzte Gedanke gilt beiden und allen in der Gemeinde. Alles, das nicht aus Glauben, das heißt aus Überzeugtheit geschieht, ist Sünde. Sie sehen, wir sehen, wie wichtig für die Heilige Schrift es ist, Beweise zu haben für das, was man als Wahrheit annimmt, für das, als was man als Gegenstand des Glaubens annimmt. Was ich glaube, davon sollte ich mittels Beweise durch Information überzeugt sein. Davon sollte ich Beweise oder Gründe haben. Dafür sollte ich Gründe haben. So, wir sind bis zum Ende von Kapitel 14 gekommen. Wir haben noch zwei Kapitel. Wir haben also zwei durchgenommen heute. Es bleiben also noch ein Abend mit zwei Sitzungen. Und wir sollten diese zwei Kapitel, glaube ich, dann durchkriegen. Wichtig aber wäre es, wenn Sie diese zwei Kapitel in diesem Fall, sie sind schon inhaltsreich, aber besonders, weil sie nicht bekannt sind. Römer 15 und 16 werden nicht so oft gelesen wie Römer 12 bis 14. Und von daher, meine ich, wäre es gerade wichtig für den nächsten Abend, wenn Sie diese zwei Kapitel noch besonders lesen könnten und sich einige Gedanken darüber machen, dann werden Sie, glaube ich, besser vorbereitet. Vielen Dank noch einmal.